Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Hallo Bob.
Hi.
Schön, dich zu sehen und zu hören vor allen Dingen.
Ja, kaum sehe ich dich, kommt jetzt tatsächlich hier die Sonne doch nochmal raus. Das ist doch schön.
Ja, sehr schön. Das stimmt. Wir sitzen ja nicht in der gleichen Stadt und da können wir immer mal wieder übers Wetter reden, zumal wir beide ja ein bisschen wetterfühlig sind tatsächlich.
Ja, ein bisschen ist die Untertreibung des Jahres, aber ich habe mir tatsächlich eingebildet, dass es bei mir, jetzt wo es wieder so ein bisschen bedeckter wurde, auch direkt auf den Kopf schlägt. Nicht doll, aber ich freue mich halt einfach immer, wenn die Sonne dann auch rauskommt, ne?
Ja. Ich finde auch, also eigentlich fühlt es sich so ein bisschen an wie Aprilwetter, weil an einem Tag sind es irgendwie 23 Grad in Berlin und dann am nächsten Tag wieder 12 Grad und Regen. Und ich merke, dass das gar nicht so einfach ist, da die Stimmung zu halten. Also jedenfalls merke ich, dass es leichter ist, wenn die Sonne da ist. Aber das ist ja nichts Neues bei mir.
Nee, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich lese gerade ein tolles Buch, beziehungsweise ich habe es zu Ende gelesen. Das heißt 4000 Weeks. Kannst du dir vorstellen, worum es geht? 4000
nee.
Weeks?
Nee.
Das ist von einem ehemaligen Effizienzguru, dem es eigentlich immer darum gegangen ist, so dass man alle Mails abarbeitet und seinen Schreibtisch immer schön frei hat und so, der jetzt eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat und darüber schreibt, wie man seine Zeit nutzt und Aufmerksamkeit auf die Dinge legt. Und 4000 Weeks, also 4000 Wochen, ist tatsächlich die durchschnittliche Lebensspanne, die wir alle zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte erstmal, wow, das ist ganz schön wenig. Aber es ist ein total positives Buch und da geht es halt ganz viel auch um Aufmerksamkeit. Und das Spannende daran ist, dass es eben nicht um die Aufmerksamkeit für die ganz tollen Dinge geht, die man auf der Bucketliste hat, also jetzt irgendwie Niagara-Fälle besuchen und so, sondern er sagt im Gegenteil, dass es manchmal auch dazu führen kann, dass man so eine hohe Erwartungshaltung gegenüber den Dingen hat und dann den Moment tatsächlich gar nicht mehr so genießen kann, sondern die Aufmerksamkeit eben auch auf so ganz banale Dinge legen kann. Ne? Und ich habe da auch mit meiner Frau drüber gesprochen und die hat zum Beispiel gesagt, naja gut, jetzt regnet's, aber für die Pflanzen ist das doch so schön. So, und das hat meine Perspektive dann nochmal so da drauf gebracht, dass ich so dachte, ja, stimmt eigentlich. Und das ist jetzt nur eine Perspektive, aber hat irgendwie auch damit zu tun, im Moment zu sein, weil man dann ja weniger sich darauf konzentriert, dass man denkt, ach, wäre doch Sonnenschein oder kann man ja auf ganz vieles andere beziehen oder wäre jetzt dies oder wäre jetzt das, sondern sich so darin zu üben, anzunehmen, was ist. So,
ja,
fand ich nochmal
ja,
gut.
Ja, total. Ja, habe ich mich auch viel mit beschäftigt und ich merke einfach, dass wir ja darauf angelegt sind oder auch immer wieder in unserer Gesellschaft es deutlich wird, dass wir sehr schnell bewerten. Also sehr schnell irgendwie eine Schublade aufmachen, Regen ist schlecht oder mir geht's nicht gut, weil es regnet oder die Sonne nicht da ist oder so. Ich übe mich so da drin, die Dinge einfach erstmal wahrzunehmen. Und das nur festzustellen, also erstmal wahrzunehmen und dann so ein bisschen zwischen Reiz und Reaktion diesen Raum zu nutzen, um dann genau das zu machen, nämlich ich brauche eigentlich gar keinen Grund jetzt für die Blumen, ist es gut, sondern zu sagen, Regen ist ja nicht schlecht, sondern es ist einfach nur Regen, den muss man ja nicht bewerten. So. Und da kommt dann die Annahme, also das Annehmen dessen, was gerade ist, automatisch hinterher.
Ja, ich meine, dass du grundsätzlich so aufs Leben guckst, das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Das ist ja auch der Angang von vielen Folgen, die wir haben, ne? Dass man mit egal welchem Problem in Anführungsstrichen oder welcher Herausforderung auch immer man zu tun hat in der Erziehung, doch relativ schnell in der Bewertung ist, aber oftmals es doch schon auch wichtig ist, erstmal zu beobachten, was ist eigentlich los und worum geht's eigentlich.
Ne? Ja, also mir fällt noch dazu ein, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass wir ganz häufig ja dissoziieren, also nicht im Moment sind, sondern mit unserem Körper zwar da sind, aber mit unseren Gedanken woanders sind. Und das ist was ich auch immer wieder in der Praxis höre, jetzt gerade auch diese Woche mit einer Mutter ganz intensiv besprochen hat, dass sie auch gesagt hat, ich bin so schnell in der Dissoziation, Also auch noch aus anderen Gründen, aber dieses wirklich im Moment sein, sich da drin zu halten und nicht ständig auch in unserer durchgeplanten Welt immer wieder auf das zu gucken, was jetzt als nächstes ansteht, sondern erstmal auf das zu gucken, wo ich gerade drin bin. Und auch da, und jetzt gehe ich nochmal weiter, auch in Ruhe zu kommen und auch in einen Genuss zu kommen. Also zu wissen, und da finde ich eben das, was du in dem Buch beschreibst, auch so wichtig, dass wir eben, deswegen mich stresst das, wenn ich so einen Titel höre, weil ich irgendwie denke, das ist dann so ein Rahmen, der mir dann schon sozusagen wieder ein Verhältnis gibt, also ein Moment innerhalb dieser 4000 Wochen. Ja. Insofern, ja, ist es für mich immer wichtig, den Moment an sich zu haben und vielleicht dann auch noch in einen Genuss zu kommen. Und das kann ich nur, wenn ich nicht sofort daran denke, ach, es ist ja gleich vorbei.
Ja, absolut. Ich meine, das ist so dieser Fokus, den man hat, im besten Fall natürlich bei Tätigkeiten, die man selber auch schön findet. Also manchmal kann es ja auch so sein, dass man sehr im Moment ist, ohne zu reflektieren, wie sehr man im Moment ist. Also ich denke da immer an mein Gitarrenspiel und Singen. So, ne? Ich habe die Zeit vergeht dann. Und ich mache etwas, was mir Freude bereitet, aber ich denke währenddessen jetzt nicht die ganze Zeit, ach, ist der Moment schön, wie Faust, Mephistopheles, ja, Augenblick, verweile doch, sondern die Tätigkeit selbst ist halt dann einfach das, was einen so erfüllt.
Mhm. Ja, das ist spannend.
Jetzt fällt mir wirklich keine Überleitung ein zu Jolina, aber das macht in dem Fall hoffentlich nichts. Ich hoffe, ihr verzeiht mir alle. Die schreibt nämlich, zunächst möchte auch ich mich bei euch für eure Arbeit hier im Podcast bedanken. Ich höre ihn schon seit mehreren Jahren und in jeder Folge sind Impulse dabei, die ich mitnehmen kann. Wir haben eine 4-jährige Tochter und begleiten sie seit Geburt bedürfnisorientiert und auf Augenhöhe. Und diese Form der Begleitung von unserem Kind hat mich schon so viel lernen und reflektieren lassen. Wir lieben unsere Tochter über alles und finden es toll, dass sie so ein kreativer, in sich ruhender Mensch ist. Na, da haben wir das doch, in sich ruhend. Sie lässt sich für vieles begeistern, stellt kluge Fragen und ist wirklich humorvoll. Nun beschäftigt uns eigentlich schon seit Monaten ein spezielles Verhalten. Sie hat kaum bis gar keine Lust, sich draußen zu bewegen. Im Sommer war noch alles einigermaßen okay. Sie hat Radfahren gelernt und das macht ihr auch viel Spaß. Wenn wir nun am Wochenende vorschlagen, rauszugehen zum Spielplatz oder eine Runde in den Wald, hat sie keine Lust zu laufen. Sie war noch nie die große Läuferin und uns ist auch klar, dass man sie mit einem langweiligen Spaziergang nicht gerade hinterm Ofen hervorlocken kann. Gleichzeitig ist es für uns herausfordernd, wenn sie bereits nach circa 5 bis 10 Minuten äußert, sie könne nicht mehr und wolle getragen werden. Wenn wir das verneinen, wird logischerweise geweint. Diese Situationen sind sehr nervenaufreibend für uns. Wir wollen sie ja auch nicht einfach stehen lassen. Wir fühlen uns dadurch allerdings recht eingeschränkt, weil insbesondere ich oft ein Bedürfnis nach Bewegung und frischer Luft verspüre. Ich möchte am Wochenende einfach raus in die Natur, am liebsten mehrere Stunden. Hinzu kommt noch unsere Sorge, dass sie sich insgesamt zu wenig bewegt. Sie spielt gern drin mit ihren Puppen, mit der Eisenbahn und liebt es, vorgelesen zu bekommen. Wenn Freunde sagen, sie können ihre Kinder gar nicht den ganzen Tag in der Wohnung halten, fühle ich tatsächlich so etwas wie Neid. Wir haben die WHO-Empfehlung im Kopf, wonach ein Kind in ihrem Alter sich täglich 3 Stunden bewegen soll. 1 Stunde davon so, dass sie ins Schwitzen kommen. Das erreicht sie einfach nicht. Auch nicht im Kita-Alltag, denke ich. Da gehen sie zwar vormittags raus, aber das sind ja dann circa 60 bis 90 Minuten. Deswegen sträuben wir uns auch dagegen, bei jedem Spaziergang den Buggy mitzunehmen. Mit der Idee, im Alltag mehr Bewegung einzubauen, indem wir sie zu Fuß bringen und holen, scheitern wir. Wie oben beschrieben, kurz nach dem Losgehen sagt sie schon, sie sei K.O. Mein Partner sieht die Sache mit der frischen Luft entspannter als ich. Gleichzeitig macht er sich schon auch Gedanken, ob die, in Anführungsstrichen, Lauffaulheit, ich finde kein besseres Wort, noch altersgemäß ist. Ist dieses Verhalten noch altersgemäß und typabhängig oder besteht hier Handlungsbedarf? Und wie kommen wir zu einer Lösung, die für uns alle okay ist? Bedürfnisorientiert heißt schließlich, dass wir die Bedürfnisse aller im Blick haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Frage beantwortet und grüße ganz herzlich Jolina.
Ja, vielen Dank. Erstmal würde ich vielleicht ein bisschen sortieren wollen, weil hier jetzt schon mehrfach bedürfnisorientiert genannt wurde. Und für mich nochmal wichtig ist, da zu differenzieren. Also ich kenne mich tatsächlich mit, in Anführungsstrichen, bedürfnisorientiert und dem, was da vielleicht zu assoziiert wird, nicht so gut aus wie mit dem, was wir hier machen, nämlich bindungs- und beziehungsorientiert. Das ist tatsächlich ein Unterschied für mich. Wenn bedürfnisorientiert heißt, dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder, das meint ja dann also große und kleine, Menschen im Blick sind, dann müsste ich nochmal genauer wissen, was das genau bedeutet, weil wir haben ja hier die drei Basisgrundbedürfnisse, über die wir immer sprechen, nämlich Verbindung, Selbstwirksamkeit und das wichtigste Basisgrundbedürfnis eben der Sicherheit. Und unsere Verständigung in dieser Pädagogik ist ja, dass die Kinder sich diese Bedürfnisse auf verschiedene Arten und Weisen mit bestimmten Strategien, die eben noch unreguliert und auch ungetestet und manchmal auch nicht konstruktiv sind, selbst erfüllen, aber sie eben sich noch nicht vollumfänglich selbst beantworten können. Und das ist der Unterschied zu den Erwachsenen. Die können das, also im Grunde schon, weil sie haben Kognition. Ja, und sie haben auch schon viel mehr Lebenserfahrung. Das heißt, wenn ich mich unsicher fühle, dann kann ich bemerken, okay, ich fühle mich unsicher. Das heißt, da ist ein Basisgrundbedürfnis berührt und ich habe jetzt verschiedene Strategien, mich wieder sicher zu machen. Und diese Varianz in dem Wählen der Strategie macht mich sozusagen zum Erwachsenen und kann mich eben auch in diese Verantwortung reinbringen. Das heißt, für mich geht es bei bindungs- und beziehungsorientiert nicht so sehr darum, dass alle Bedürfnisse von allen im Blick sind, sondern es geht darum zu wissen, dass die Kinder Bedürfnisse haben, die sie über Wünsche und Anliegen äußern und die Strategien, die sie dafür haben, zu lesen und dann auch eine Form von Koregulation der Gefühle, die aus dieser Sehnsucht nach der Bedürfnisstellung kommt, zu beantworten und zu koregulieren. Also zu wissen und zu lesen, welches Basisgrundbedürfnis hat eigentlich mein Kind. Ja, und da weiß ich eben, da kenne ich mich sozusagen in der Nachbardisziplin jetzt, wenn man sagt, rein bedürfnisorientiert, da kenne ich mich nicht so gut aus, muss ich einfach jetzt dazu sagen. Und diese Begriffe gehen ja auch oft durcheinander. Und ich höre aber hier trotzdem, was ist, wenn ich rausgehen will und was ist, wenn mein Kind nicht rausgehen will. Ja, das sind für mich aber erstmal Wünsche. Also das Kind will nicht rausgehen und die Mutter möchte gerne rausgehen. So, das ist für mich jetzt erstmal kein Basisgrundbedürfnis in dem Sinne, wie wir es besprochen haben. Und die Frage würde für mich dann lauten, wie können wir unsere Wünsche und Anliegen irgendwie synchronisieren und auch meine Bilder, die ich habe, dass das, was ich eigentlich möchte, auch für mein Kind gut ist und mein Kind das aber nicht möchte.
Ich würde aber noch eine dritte Dimension dazu nehmen.
Gerne.
Das waren ja gerade die zwei, ich möchte rausgehen, sie braucht die Bewegung, mein Kind möchte es nicht. Und auf der anderen Seite steht ja auch die Frage, oder sagen wir mal der Wunsch, dass das Kind gerne auch rausgehen würde, beziehungsweise die Befürchtung, dass es sich sonst zu wenig bewegt. Das sind ja zwei Ebenen, aber diese eine Ebene ist ja auch wichtig. Es geht ja, so wie ich das verstanden habe, nicht nur darum, wieso macht das Kind nicht das, was ich auch so gerne mache, sondern ist das möglicherweise auch in der kindlichen Entwicklung ein Problem?
Genau, das hatte ich jetzt so mit reingepackt in die Perspektive, ich möchte gerne rausgehen und mein Kind möchte nicht. Und ich weiß aber, dass das, was ich möchte, auch für mein Kind gut ist. So unter diesem Aspekt, aber du hast recht, da kommt ja auch noch die Frage dazu, jetzt gibt's da irgendwie eine Empfehlung von der WHO und müssen wir uns eigentlich an die halten, wie können wir die erfüllen, wenn unser Kind es nicht möchte? Ja, also da hast du recht, das ist auch nochmal so ein Druck von außen, ne, der dazu kommt.
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Die Sommerferien rücken näher und ihr habt noch keinen Familienurlaub gebucht? Dann spitzt jetzt die Ohren, denn wir haben einen heißen Tipp, wie ihr euch unvergesslichen Sommerurlaub sichern und dabei noch richtig sparen könnt. Mit Europarks geht's für euch ab nach Holland, direkt ans Meer. Egal, ob ihr euch nach einem gemütlichen Ferienhaus sehnt, Lust auf Glamping mitten in der Natur habt oder mit dem Camper unterwegs seid. Bei Europarks findet ihr garantiert das Richtige für eure Familie. Und jetzt kommt das Beste. Für kurze Zeit bekommt ihr beim Super Summer Sale satte 25% Rabatt mit dem Code VIP50. Sogar noch 50 Euro Rabatt on top auf alle Ferienhäuser und Glampingzelte. Das Angebot gilt für Aufenthalte im Zeitraum vom 27. Juni bis 14. September 2025. Also perfekt für die Sommerferien. Schaut am besten direkt mal vorbei auf europarks.de. weil die schönsten Unterkünfte schnell weg sind. Also Koffer packen, Lieblingsmenschen schnappen und mit einem Lächeln in den Sommer starten. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Europarks für die Unterstützung dieser Folge. Und die geht jetzt weiter.
Vielleicht ganz kurz dazu, die WHO-Empfehlung für Kinder von 3 bis 4 Jahren sagt aus, mindestens 180 Minuten körperlich aktiv sein, davon mindestens 60 Minuten mit moderater bis stark anstrengender Aktivität. Und dann natürlich auch noch genug Schlaf und nicht viel Bildschirmzeit, nur dass wir das vielleicht kurz mal angemerkt haben.
Ja.
Obwohl ich immer dazu sagen muss, ich glaube, dass solche Empfehlungen zwar sinnvoll sind, um sich zu orientieren, aber so, wie das jetzt gerade rauskam, ist das, glaube ich, auch nicht gemeint. Also, dass man die Uhr danach stellen muss, ob es jetzt an einem Tag vielleicht mal weniger als ja diese 180 Minuten sind oder nicht.
Ja, das, also dem kann ich mich vollumfänglich anschließen, Bob. Danke, dass du das schon so einleitest, weil ich jetzt gerade überlegt habe, wie kann ich jetzt das formulieren, weil auch die Empfehlung für den Schlaf, also ich kenne sehr viele Eltern bei mir in der Praxis, die mir erstmal über ihr Kind erzählen. Ist das Kind ein Langschläfer? Braucht es viel Schlaf? Ist das Kind ein Kind, was weniger schläft? Ja, also ich habe viele Eltern, die mir eben sagen, ja, mein Kind geht abends spät ins Bett und schläft dann zwar morgens ein bisschen aus, aber macht auch keinen Mittagsschlaf und so und ist auch in dieser Range drin. Also ich will auch dieser Empfehlung nicht entgegensprechen und gleichzeitig möchte ich gerne darauf hinweisen nochmal, dass einfach die Entwicklung von Kindern auch in dieser Lebensspanne, also in dieser Altersspanne ja relativ groß ist und dass einfach Menschen unterschiedlich auch sind und dass auch Lebensrhythmen unterschiedlich sind. Also was eigentlich nicht passieren sollte, ist, dass Menschen unter Druck geraten, weil sie diese Empfehlung als eine Vorgabe sehen und dann das Gefühl haben, sie tun ihrem Kind nichts Gutes. Ja, sondern man sollte sich immer das Kind anschauen und immer schauen, geht es dem Kind gut? Gibt es da jetzt eine Indikation, dass man mehr Fokus auf die Bewegung legen sollte? Gibt es eine Indikation, dass das Kind mehr schlafen sollte? Also das sind ja keine festen, vorgegebenen Bausteine, die man jetzt umsetzen muss, sondern das sind ja Variablen, das sind dynamische Hinweise, ja, die einfach, wie du sagst, eine Orientierung geben können. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, körperlich aktiv sein, da weiß ich eben auch gar nicht genau so richtig, was ist das? Was ist das eine Definition? Und dann 60 Minuten moderat bis starke, anstrengende Aktivität. Jetzt war in der Mail schon die Rede davon zu schwitzen und so. Also wann haben wir das in unserem, möchte ich gerne mal wissen, wie ist da eigentlich die Empfehlung für uns Erwachsene? Und ist das auch in der Lebensrealität, in der wir uns befinden als Familie und auch mit Kindern, ist das überhaupt möglich? Ja.
Mein Zahnarzt sagt mir auch immer, ich soll Zahnseide benutzen und dann nicke ich immer. Aber ich meine, als Orientierungspunkt ist das...
Aber da hat er nicht
das,
ganz Unrecht, Bob, das muss ich jetzt mal sagen.
Ja, ja, die WHO hat ja auch nicht ganz Unrecht mit dem Hinweis darauf, dass sozusagen Bewegung wichtig ist. Aber ich glaube, das, was darüber kommen soll und wir ja auch beide stark gemacht haben, ist, dass das ein Orientierungsrahmen ist, aber man jetzt nicht die Stoppuhr stellen muss.
Ja, wobei ich das bei der Zahnseide schon anders gehört habe. Aber gut, wollen wir nicht weiter über Zahnhygiene reden. Aber ich verstehe, dass das Eltern Druck macht. Ja, und wenn wir uns nach der WHO richten, in allen Lebensbereichen, dann können wir, glaube ich, unser Leben in der Form, wie wir es vielleicht leben oder wie wir es uns geschaffen haben und die Gesellschaft, in der wir leben und auch, wenn wir alles sozusagen befolgen und wenn wir dann auf die Kinder gucken, da ist ja ganz wenig Entwicklungs- und Bewegungsspielraum. Ja, das wollte ich eigentlich nur nochmal sagen, ohne das jetzt zu diskreditieren oder zu sagen, das ist völliger Humbug, das würde ich so auch nicht sagen. Abgesehen davon gibt es Tage, da sind die Kinder extrem in der körperlichen Aktivität oder schlafen auch viel und auch übrigens Phasen. Es gibt eben auch Phasen, wo wir genau solche Sachen eben, wo da der Fokus mehr auf Bewegung liegt oder mehr auf dem Schlafen oder auch auf der Bildschirmzeit oder so. Ja, also im Winter hängen wir bestimmt alle viel mehr vor den Bildschirmen als im Sommer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. So, also das erstmal. Und mein Ziel wäre eigentlich bei Julina jetzt so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja, ich bin da eigentlich eher so die Fraktion Vater, so ein bisschen mich entspannt nach hinten zu lehnen, mir das Kind anzugucken und zu fragen, geht's dir eigentlich gut? Und ich weiß hier, oder wir wissen jetzt natürlich ganz wenig über den Alltag der Vierjährigen. In der Regel ist der Alltag von Vierjährigen mit sehr viel innerer Bewegung
verbunden.
Geht der einher? Ja, verbunden, danke. Das Wort hat mir gerade gefehlt. So dass ich immer so ein bisschen zwiespältig bin, so diesem bitte so und so viel Bewegung oder dann auch das so einzuschätzen, Bewegung im Verhältnis zu, ja. Ich weiß noch, dass es, als meine Kinder klein waren, immer wieder so Aushänge gab und auch Leute mich angesprochen haben oder Eltern angesprochen haben und gesagt haben, ja, bitte laufen Sie doch mit Ihren Kindern morgens in die Kita, damit die sich bewegen, das ist doch viel besser. Und ich dann auch immer wieder ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich eben die 4 Kinder ins Auto gepackt habe und sie gefahren habe, weil ich danach eben selbst zur Arbeit musste und das für mich nicht immer und teilweise auch gar nicht einzurichten war, mit 4 Kindern in unterschiedlichen Altersstufen in die Kita zu laufen. Und ich finde, dass das also sozusagen auch ein Stück unlauter ist, das mit diesem Gesundheitsaspekt dann so in die Masse reinzugeben, ja, weil wir gehen doch davon aus, dass wir alle auf das gucken, was unsere Kinder brauchen und was ihnen gut tut. Und in diesem Sinne würde ich Julina auch nochmal ein bisschen entlasten wollen. Also jetzt zumindest an dieser Stelle, dass sie das aus einem gesundheitlichen Aspekt macht. Ja.
Ja.
Ich würde auch gleich nochmal zu der praktischen Frage kommen, wie können Sie sich aufstellen draußen dann auch? Ja. Du wolltest aber was sagen, ich wollte dich nicht abwürgen.
Naja, das hat mit dem Praktischen zu tun. Mich würde da deine Perspektive zu interessieren. Und zwar ist es so, dass meine Frau und ich ja schon seit vielen Jahren mit unserer Tochter nach Österreich fahren, wo man ja sehr, sehr schön laufen und wandern und spazieren kann. Und jetzt würde ich aber sagen, laufen oder spazieren als Befriedigung des Bewegungsdrangs, was irgendwie ziellos ist, was viele erwachsene Menschen ja toll finden, ist für Kinder ja erstmal nicht besonders spannend. Und deshalb ist Österreich da immer so toll gewesen, weil es dort Stationen gibt. Also es gibt, ich sage immer, alle 500 Meter vielleicht etwas, wo man dann klettern kann, wo man sich hinsetzen kann. Ganz toll finde ich, man kann an einer Station so einen Holzball kaufen und den kann man hinterher so eine Holzbahn runterkullern lassen, die über einen Kilometer geht. Also da gehen die ab wie Schmidts Katze oder meine Tochter zumindest. Und nach haben wir gesehen, dass es hier im Schwarzwald auch solche Dinge gibt. Es gibt zum Beispiel ein Vogelpfad, bei dem man dann immer zu so bestimmten Stationen geht, da kann man sich über Vögel informieren. Mittlerweile ist meine Tochter natürlich älter, die ist nicht mehr 4, aber diese Zielorientierung hat dem Gehen eine unfassbare Veränderung gegeben. Ja. Und das kann ja zum Beispiel auch sein, dass man zu den Schweinen geht. Und was machen die Schweinchen heute?
Ja.
Weil dann der Fokus eben nicht mehr darauf ist, wir müssen uns irgendwie alle bewegen, sondern wir gehen zu den Schweinen. Und plötzlich passiert etwas ganz Interessantes, nämlich das, was ich auch kenne, dass sie sagt, ich will eigentlich nicht gehen, verschwindet plötzlich völlig, weil ich möchte ja zum Beispiel zu den Schweinen oder zu den Stationen.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht so sehr um die Funktion geht, sondern dass es mehr um das Erleben geht. Ja, und das ist total schön, was du sagst, nämlich dann wird die Bewegung sozusagen ein Nebenprodukt. Ja, also es ist sozusagen etwas, was dann auch passiert, aber worum es sozusagen in der Wahrnehmung gar nicht so geht. Und es ist ja ehrlich gesagt auch bei unserem Sport manchmal so, ne, dass wir wissen, dass wir uns mehr bewegen sollten, weil wir alle viel zu viel vor dem Bildschirm und sitzende Arbeit machen und so weiter. Und wenn wir aber dann einen Sport haben, der uns keinen Spaß macht oder wo wir sozusagen uns aufraffen müssen, weil wir wissen, wir müssen in Bewegung kommen, dann ist es was ganz anderes, als wenn wir eine Laufgruppe haben oder wenn wir Lust haben, auch die Art und Weise der Bewegung auszuführen oder wenn wir uns ein Ziel setzen oder sowas. Also wenn nicht diese Funktion so sehr im Mittelpunkt steht. Ja? Und das finde ich einen wichtigen Punkt.
Das wird doch theoretisch auch einschließen. Ich gebe jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, auch wenn es jetzt nicht auf meiner eigenen Erfahrung beruht, zum Beispiel Drachen steigen zu lassen oder so. Also etwas zu tun, da muss man dann auch erstmal auf die Wiese laufen, wenn es genug Wind hat natürlich und so. Aber wenn man diesen Drachen dann hat, konzentriert man sich, das sieht total toll aus und eigentlich läuft man Kilometer weit, ja, weil manchmal geht er nicht hoch, dann fällt er wieder runter und so. Aber der Fokus ist wohl ganz anders drauf.
Ja, absolut, genau. Das würde da auch drunter fallen. Ich finde auch nochmal das ganz interessant, wenn ich so in meine eigene Biografie reingucke, dann fand ich auch dieses Spazieren gehen, ziemlich langweilig. Also langweilig im Sinne von, ich hätte gerne irgendein Ziel gehabt. Also es ist so ziellos. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was für Erwachsene heute wichtig ist, weil wir sehr zielorientiert leben und sehr effizient leben. Also jeder Handgriff muss irgendwo hinführen und es muss irgendwie, jedes Zeitfenster muss irgendwie gefüllt sein mit einer sinnvollen Arbeit. Mhm. Und dann ist eben das Spazierengehen etwas, wo wir den Geist schweifen lassen können, ne? Wo man, so wie wir es vorhin besprochen haben, bevor wir in die Frage reingegangen sind, im Hier und Jetzt zu sein, die Luft zu spüren, mit sich zu verbinden. Ne? Da sind wir vielleicht auch bei dem Bedürfnis, was die Jolina jetzt hier sagt, ja, wenn sie sagt, sie hat das Bedürfnis nach frischer Luft. Ja, also sie hat, glaube ich, vor allen Dingen das Bedürfnis, irgendwie draußen sich in der Welt zu erleben, um sich wieder zu verbinden mit sich und sich wieder irgendwie sicherer in sich zu machen. So, wenn man jetzt so ein emotionales Bedürfnis dahinstellen wollen würde oder anknüpfen würde oder das so interpretieren würde. Und das ist anders tatsächlich als das Bedürfnis, was an dieser Stelle ihre Tochter hat. Ihre Tochter hat offensichtlich, wenn sie das Bedürfnis nach Verbindung hat, eher den geschlossenen Raum, eher das Spielen in einem Raum und nicht so sehr draußen in der Welt eine Runde zu machen, die sie auch mit ihren 4 Jahren vielleicht noch nicht so abschätzen kann oder auch nicht ihr eigener Wunsch ist. Das kommt noch mit dazu. Ne? Sie ist zwischen 3 und 4, ich glaube 4 Jahre jetzt hier. Und das heißt, sie will sich gerne selbst entscheiden. Und wenn sie sich nicht selbst entscheiden kann, dann ist das sowieso schon etwas, wo sie sich gedrängt und gedrückt und geschoben fühlt und dann vielleicht auch in so einen inneren Widerstand kommt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass eigentlich ihre Form von ich gehe in Verbindung mit mir, ich erlebe mich im Verhältnis zur Welt, eher eben ein Spiel drin ist. Und dort wird sie ja jetzt auch nicht sozusagen einfach vor der Glotze hocken, sage ich jetzt mal, ja. Sondern sie wird sich auch in Bewegung bringen. Ja, sie wird sich vielleicht nicht körperlich so verausgaben, aber da ist ja auch Bewegung irgendwie mit dabei. Und das ist ihre Form vielleicht, ja, sich das Bedürfnis nach Verbindung und nach Sicherheit zu verschaffen. Und sie hat nicht so sehr die Strategie, dann rauszugehen und spazieren zu gehen. Im Sommer, sagt die Mutter, ist es ja nochmal anders. Ne? Sie hat auch Freude, dann draußen zu sein. Sie hat auch Freude daran, Fahrrad fahren zu lernen. Es hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt drinnen und draußen so klar unterscheidet, auch offensichtlich, so wie das jetzt die Erwachsenen tun.
Ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir so zwei Seiten haben. Auf der einen Seite dieses Druck rausnehmen und diese Perspektive rausnehmen, eigentlich will ich, dass das Kind auch will, ja, so ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber letzten Endes ist ja der Wunsch danach, dass der Wunsch beim Kind auch einfach gegeben ist und es sozusagen überhaupt keinen Konflikt gibt. Also auf der einen Seite haben wir ja darüber gesprochen, Druck rauszunehmen. Und auf der anderen Seite vielleicht zu schauen, wo gibt es denn Angebote, die darüber hinausgehen, dieses, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch eine Form der Abstraktion in der Welt sein. Ja, könnte ich jetzt mit der 4-Jährigen ja nicht sagen, komm doch bitte mit mir mit und sei in der Welt, sondern vielleicht etwas auch anzubieten, aber dann ohne Druck. So im Sinne von, ja, wir gucken mal die Wildschweine an oder lassen den Drachen steigen oder was es auch immer gibt. Es gibt ja in vielen, auch wenn man städtisch ist, innerhalb der Umgebung einfach Dinge, die auch kindgerecht irgendwie dargestaltet sind. Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Waage zwischen den beiden Positionen.
Ja, finde ich auch. Also ich habe jetzt hier auf die Mail bezogen und auf die Frage, auf die Situation bezogen, nochmal so ein bisschen das Gefühl, dass es da einen Fokus auf diesen Konflikt gibt. Und dass es sich vielleicht schon, das kann Jolina mal gucken, ob sich das schon so ein bisschen verfestigt hat irgendwie, so ihre Haltung und ihr Wunsch irgendwie rauszugehen und dann die Erwartung, dass sie eben dass ihr Kind nach 4-5 Minuten sagt, ich möchte jetzt getragen werden. Also für mich ist auch so ein bisschen die Frage nochmal, warum, das können die beiden Eltern sich ja nochmal fragen, warum ist es für sie so stressig und warum sind sie so genervt, wenn ihre Tochter dann nicht mehr laufen möchte? Weil sie nicht tragen wollen, weil das könnte ja auch was Schönes sein, weil sie zu schwer ist vielleicht, ja. Also Fakt ist einfach, dass sie nach 4, 5 Minuten, 10 Minuten das Interesse verliert. Und das kann man ja erstmal so wahrnehmen. Und dann kann man immer noch überlegen, wie stellen wir uns auf? Nehmen wir einen Bollerwagen mit? Also eben nicht den Buggy, der vielleicht auch dafür steht, wir schieben dich von A nach B, sondern nehmen wir einen Bollerwagen mit, den wir abwechselnd ziehen, der vielleicht auch noch ein Spielzeug mit dabei hat und dann kann sie sich bewegen, wenn sie sich bewegen möchte und rausklettern und vielleicht kann sie den Bollerwagen auch selbst ziehen, dann kommt sie vielleicht noch ins Schwitzen, wie auch immer, ja, aber es ist nochmal ein anderes Gefährt als jetzt der Buggy, der dann irgendwie vielleicht signalisiert, ich lasse mich durch die Welt schieben und bin ganz inaktiv, ja. Ja, das sind so meine Gedanken dazu.
Super. Ja, liebe Jolina, die natürlich anders heißt, aber die Person wird wissen, wer gemeint ist. Ganz herzlichen Dank für diese Frage und wir hoffen, wir konnten jetzt, vor allem Katja natürlich, einige Perspektiven eröffnen.
Ja, und die Frage, ist das altersgerecht? Ich empfinde das schon als altersgerecht. Ja, dass Kinder an der Stelle nicht immer Lust haben, lange Spaziergänge zu machen und mit lange meine ich jetzt nicht 7 Stunden, sondern vielleicht auch mal eine Stunde rauszugehen. Das empfinde ich schon so und vielleicht Spielplatz oder sowas wäre ja auch mit Bewegung gekennzeichnet. Das ist halt keine Bewegung, die wir dann haben.
Ja.
Okay, ja, eine schöne Woche euch mit viel Sonne und viel Freude und vielen bewussten Momenten im Hier und Jetzt.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.